Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das feiern wir heute Morgen, dass Jesus lebt und das verändert unser Leben. Dass Jesus lebt, das ist stärker als alles, was uns runterziehen will und fertig machen, auch heute Morgen. Ich freue mich, dass wir das miteinander feiern und ich freue mich, dass Sie sich aufgemacht haben, so früh, auch wenn uns eine Stunde heute fehlt. Ich wünsche uns, dass der auferstandene Jesus heute Morgen unser Herz berührt. Und ich freue mich, dass der Posaunenchor mitspielt und jubelt bei diesem Ostergesang. Der Psalm 118, das ist so ein Lobgesang darüber, was unser Gott tut. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander sprechen. Psalm 118 unter der Nummer 747. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg.
Die Rechte des Herrn ist erhöht.
Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke.
Das ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden dort einziehen.
Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen.
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.
Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen.
Gelobt sei der Herr, kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid.
Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet, schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars.
Du bist mein Gott, und ich danke dir, mein Gott, ich will dich preisen.
Danke dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen neuen Tag, für diesen Ostermorgen. Und wir bitten dich, dass wir heute Morgen etwas spüren und erleben davon, was es bedeutet, dass du lebst. Das geht über alles hinaus, was wir uns vorstellen können, dass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat, sondern dass du stärker bist. Und so bitten wir dich, dass du heute Morgen jetzt unser Herz anrührst. Lass uns erleben, dass du der Sieger bist über alle Mächte der Finsternis. Mach uns heute Morgen frei von dem, was uns gefangen nimmt und so fest bindet. Lass es uns erleben, dass wir in deiner Hand geborgen sind, jetzt und für immer und ewig. In der Stille legen wir dir in die Hände, was uns heute Morgen bewegt. Und wir wissen, dass du der Sieger bist. Wir beten miteinander und füreinander in der Stille. Wenn ich dich anrufe, Herr, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Wir hören jetzt die Ostergeschichte aus dem Markus-Evangelium.
Die Schriftlesung steht heute in Markus 16, die Verse 1 bis 8. Jesu Auferstehung. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria und Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen, um ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur Rechten sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatten sie ergriffen. Und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Wir hören nun ein Musikstück.
Jesus lebt. Das ist das Bekenntnis der Christen von Anfang an. Und das Glaubensbekenntnis ist eigentlich nur dazu geschrieben, um das in alle Welt bekannt zu machen. Das wollen wir jetzt miteinander sprechen. Ich bitte Sie, dass Sie sich erheben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Wir singen ein neueres Lied aus dem Roten Gesangbuch 865, Herr, dein Name sei erhöht. Liebe Gemeinde, im ersten Korintherbrief, da schreibt Paulus darüber, was die Auferstehung von Jesus für unser Leben heute bedeutet. Und er schrieb damals an Menschen, die eigentlich mit der Auferstehung gar nicht so viel anfangen konnten. Ich lese jetzt aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, und wahrscheinlich haben Sie ein Textblatt vor sich. Da schreibt Paulus: Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er gar nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als erster unter denen, die entschlafen sind. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Ostern verändert alles. Der gekreuzigte Jesus lebt, und darum gibt es Hoffnung für unsere Welt und Hoffnung für unser kleines persönliches Leben. Und das ist es, was Paulus den Korinthern damals ins Herz schreiben möchte. Und ich glaube, das ist die Osterbotschaft heute Morgen für unser Leben. Ostern verändert alles. Wenn aber Jesus nicht lebt, wenn er nicht auferstanden ist, dann ist alles nichts. So sagt Paulus ja diesen Korinthern. Ist Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch der Glaube vergeblich. Wenn das leere Grab am Ostermorgen nur eine Einbildung der Jünger war, wenn diese Jünger sich eingebildet haben, Jesus ist auferstanden, dann könnten wir jetzt eigentlich den Gottesdienst beenden und wir gehen leise raus und der Letzte macht's Licht aus. Aber Jesus lebt und das verändert alles. Paulus ringt hier darum, dass die Menschen in Korinth das begreifen. Jesus ist auferstanden und das verändert alles. Das verändert euer Leben und das verändert euer Sterben. In Korinth gab es damals Christen, die sehr von der griechischen Philosophie beeinflusst waren. Da gab es die Vorstellung, dass die Seele im Tod vom Körper losgelöst und befreit durch die Gegend schwebt. Da braucht es keine Auferstehung. Und auch die Auferstehung von Jesus haben sich diese griechischen Christen wohl so vorgestellt, dass Jesus vom Körper befreit, geisterfüllt bei Gott ist. Aber Paulus sagt, das ist zu wenig. Es ist zu wenig, wenn Ostern nur bedeutet, Jesus lebt irgendwie weiter. Es ist zu wenig, weil es sonst keine Hoffnung gibt. Es geht ja hier um eine ernste Frage. Eigentlich um die ernsteste Frage unseres Lebens überhaupt. Wie gehen wir damit um, dass wir mal sterben müssen? Was gibt uns Hoffnung, obwohl der Tod so mächtig ist in unserer Welt? Und der Tod hat ja die Macht, dass er uns Menschen von der Seite reißt. Der Tod kann Leben abbrechen und Pläne vernichten. Und wie hilflos macht uns der Tod? Da bleiben am Ende dieser Schmerz und die Leere und dieses Gefühl, allein zu sein. Es bleiben die Tränen. Und vielleicht bleibt die Angst, wenn wir es an uns heranlassen, dass wir ja auch selber mal dran sein werden, dass unsere Zeit abgelaufen sein wird. Wie gehen wir da damit um? Vielleicht ist es so wie bei einem Witz mit einer ganz großen Tiefe. Früher war es so, auf der Kanzel an Ostern wurde immer ein Witz erzählt. Und dieser Witz, den ich jetzt erzählen will, das ist ein Witz mit einer tiefen Wahrheit. Da kommt ein Mann zum Pfarrer, ein fußballbegeisterter Mann, und er sagt: Herr Pfarrer, wie ist es, wird eigentlich im Himmel Fußball gespielt? Sie haben doch einen guten Draht nach oben, erkundigen Sie sich mal. Und der Pfarrer sagt: Jetzt komme ich in einer Woche wieder. Nach einer Woche steht der Mann wieder vor dem Pfarrer und er macht eine ganz bedenkliche Miene und sagt: Jetzt habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute Nachricht ist, ja, im Himmel wird Fußball gespielt, und die schlechte: Nächste Woche bist du als Stürmer aufgestellt. Keiner weiß, wann wir aufgestellt sein werden. Und das ist es vielleicht, diese tiefe Angst, dass keiner weiß, wann die Zeit abgelaufen ist. Und da redet man jetzt locker drum, aber wenn es soweit ist, wer weiß schon, wie das sein wird, das Sterben. Und wir müssen doch eine Antwort haben drauf, was uns Hoffnung gibt. Wir müssen doch eine Antwort haben, auf die wir uns verlassen können. Und Paulus sagt, Jesus ist auferstanden. Und diese Antwort, die verändert alles. Ostern verändert alles. In den Worten unseres Predigtextes liegt, glaube ich, eine dreifache Spur der Hoffnung. Jesus lebt und darum gibt's Hoffnung für unser Sterben. Und Jesus lebt, darum gibt's Hoffnung für unsere Schuld. Und Jesus lebt, darum gibt's Hoffnung für unser Leben hier und heute. Es gibt Hoffnung für unser Sterben, wann auch immer wir aufgestellt sein werden. Das ist das Erste, was Paulus diesen Korinthern schreibt. Wenn Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erster unter denen, die entschlafen sind. Das ist wohl die tiefste Gewissheit des Paulus. Jesus ist auferstanden und er lebt. Und wenn Paulus das sagt, dann will das was heißen. Denn wir wissen es, dieser Paulus war ursprünglich einer, der Christen verfolgt hat. Es war für ihn die größte Gotteslästerung, dass die Christen behauptet haben, Gott hat einen Sohn. Und dann, dass dieser Sohn gestorben ist an diesem Elendskreuz und dass er auferstanden sein soll. Das war für Paulus eine Gotteslästerung, bis er Jesus begegnet ist. Vor den Toren vor Damaskus. Paulus hat es erfahren, Jesus lebt. Und das sprengt ja alles, was wir uns als Menschen vorstellen können. Dass ein Grab leer sein soll. Dass der Tod einen wieder hergeben muss. Das steht all dem entgegen, was wir so felsenfest wissen. Man sagt es ja manchmal so im Leben. Es gibt nichts, was sicher ist im Leben. Nur der Tod, der ist sicher. Aber Ostern hat alles verändert. Da müssen Menschen noch sterben. Und wir selber müssen mal sterben. Und das ist ganz sicher. Aber weil Jesus lebt, hat der Tod nicht mehr das letzte Wort. Und Ostern ist nicht nur dieser Sonntagmorgen vor 2000 Jahren. Dieser Morgen damals, der verändert heute unser Sterben, weil es Hoffnung gibt. Weil Jesus auferstanden ist, ist der Friedhof nicht mehr das letzte. Simone de Beauvoir, die war die Lebensgefährtin von dem atheistischen Philosoph Paul Sartre. Nach seinem Tod hat sie gesagt, der Tod hat ihn mir weggenommen und mein Tod wird uns nicht vereinen. Das ist Leben und Sterben ohne Jesus und ohne Hoffnung und ohne Ostern. Sein Tod hat ihn mir weggenommen, mein Tod wird uns nicht vereinen. Aus. Wie schrecklich ist es, wenn das die Perspektive ist, die über einem Leben steht, dass wir uns nicht wiedersehen. Aber Christen wissen mehr. Wir wissen mehr, als dass das Leben eben abgebrochen wird und dass alles aus ist. Wenn wir zu Jesus gehören, zu dem, der von sich sagt, ich bin das Leben, dann kann uns der Tod nicht festhalten für immer. Da ist es vielleicht so, dass uns die Gräber auf dem Friedhof manchmal leise zuzuflüstern scheinen. Das war's, ist alles aus, alles kaputt. Seit Ostern wissen wir, es gibt mehr. Die Lebensmelodie unseres Lebens heißt, Jesus lebt. Das ist stärker. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erster unter denen, die entschlafen sind. Jesus ist der Erste, der auferstanden ist. Und das heißt doch, es kommen andere nach. Die, die ihm vertrauen, die werden mitleben. Ganz anschaulich stellen das viele Ikonen, also Bilder in den griechisch-orthodoxen Kirchen dar. Vielleicht kennen Sie solche wunderschön gemalten Bilder. Und eine ganz typische Auferstehungsikone zeigt Jesus, wie er aus dem Grab heraufsteigt. Und er dreht sich so halb nach hinten, hat die Hand ausgestreckt und zieht hinter ihm Adam und Abraham und alle anderen mit raus. Jesus zieht uns aus dem Grab. Jesus zieht die, die ihm vertrauen, aus dem Tod. Was für ein schönes Bild für unser Sterben. Da bricht alles ab. Nur die Hand von Jesus hält. Und die zieht uns mal heraus. Alles bricht zusammen. Nur Jesus nicht. Und Paulus schreibt es den Korinthern und damit auch uns ins Herz. Das heißt, Jesus lebt. Dass es Hoffnung gibt für unser Sterben. Und Paulus sagt, Auferstehung meint auch noch mehr als dass wir eben weiterleben nach dem Tod bei Jesus. Wie Jesus werden wir einmal einen neuen Körper bekommen. So schreibt der Paulus nach unserem Predigtext im 1. Korintherbrief. Da ist das Leben bei Jesus nach dem Tod das Erste. Aber es kommt noch mehr, wenn Gott uns auferwecken wird am Ende der Zeit. Im Glaubensbekenntnis sagen wir es ja auch, so haben wir es vorhin bekannt, ich glaube an die Auferstehung der Toten, das ewige Leben. In der lateinischen Version des Glaubensbekenntnisses kommt es noch viel deutlicher, viel krasser zum Ausdruck. Da heißt es Credo Resurrectionem Carnis, das heißt, ich glaube an die Auferstehung des Fleisches, des Körpers, da wird was Neues kommen. Das ist es wohl, was Paulus diesen Korinthern ins Herz schreiben will. Ihr schwebt nicht nur als Geistwesen durch die Atmosphäre, sondern es wird der Tag kommen, wo Gott euch einen neuen Körper schenkt und dann wird alles neu sein. Das kann man sich kaum vorstellen, aber was für eine Hoffnung für unser zerbrechliches Leben. Lassen Sie mich's im Bild sagen. Was für eine Hoffnung, wenn der Rollstuhlfahrer tanzen wird und wenn der Bandscheibenpatient wieder Fußball spielen kann und wenn der Tumor sich nicht mehr durch den Körper frisst, sondern es wird alles gut sein. Was für eine Hoffnung. Wir können uns das kaum vorstellen, dieses Leben bei Gott, diese Hoffnung der Auferstehung. Vielleicht kann man sich's auch kaum vorstellen, dass man sagt, wie soll das denn jetzt sein, nach dem Tod bei Jesus und dann nachher noch die Auferstehung. Mir selber hilft da ein Bild aus dem alltäglichen Leben. Bei einem jungen Paar, bei einem Ehepaar ist es ja oft so, das größte Glück ist, zusammen zu wohnen. Vielleicht wohnt man bei den Eltern in der Einlegerwohnung und es ist wunderschön. Aber das ist noch nicht alles. Da hat dieses Paar schon das ganze Glück, beieinander zu sein, aber meistens baut man schon am neuen Haus. Das Größte kommt noch, wenn man dann einzieht in dieses neue Haus. Da ist das Glück schon vollkommen, weil man sich hat, aber es ist ein Unterschied, in der Einlegerwohnung zu wohnen oder im neuen Haus. Vielleicht ist es bei Gott ganz ähnlich. Wenn wir sterben, sind wir bei Jesus. Das größte Glück, bei Jesus zu sein. Dann ist schon alles gut. Aber dieses neue Haus, das steht noch aus. Die Auferstehung, wenn der Körper neu wird. Wie wir sie uns das vorstellen können, das weiß ich auch nicht. Aber was für eine Hoffnung. Ostern verändert unser Sterben, weil Jesus uns in die Hand nimmt. Und weil er uns bei der Hand hält im Sterben und dann, wenn er uns aus dem Grab herauszieht. Ostern verändert unser Sterben und Ostern verändert unsere Schuld. Das ist die zweite Spur, die sich durchzieht durch diesen Predigttext. Und Paulus formuliert es her im Umkehrschluss. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre alles beim Alten in unserem Leben. Ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Wenn also Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre der Tod nicht nur das Ende und Schluss und Aus, sondern dann sind wir verlorene Menschen, wenn wir sterben. Verloren zu sein meint, ohne Gott leben zu müssen für immer. Verloren zu sein bedeutet, nicht daheim zu sein, da wo wir eigentlich hingehören, nämlich in die Nähe Gottes. Dieses Gefühl, verloren zu sein, das kennen wir wahrscheinlich alle irgendwie. Vielleicht auch aus der Kindheit, wenn wir schon mal Heimweh hatten. Vielleicht kennen das manche. Wenn sie als Kind vielleicht getrennt waren, beim Schulandheim oder wie auch immer, man wollte eigentlich heim zur Familie. Das ist dieses Gefühl, das in der Bibel Verlorenheit beschreibt, dass wir daheim sein möchten bei Gott und wir sind's nicht. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann blieb nur dieses ewige Heimweh nach Gott. Aber Jesus ist auferstanden und das verändert unsere Schuld und unser Verlorensein. Am Kreuz hat Jesus die ungeklärten Verhältnisse unseres Lebens geklärt. Diese Schuld, die wir nicht gut machen können. Wo wir uns verlieren in Neid und Hass und Misstrauen. Wo wir den Kontakt zu Gott verlieren. Dafür ist Jesus am Kreuz mit seinem Leben eingetreten. Und die Auferstehung ist sowas wie ein Ausrufezeichen hinter dieses Kreuz, das uns sagt, und das gilt für dich. Egal, was war in deinem Leben und egal, was du nicht mehr gut machen kannst, all das liegt mit Jesus in diesem Grab. Und als er auferstanden ist, hat er es hinter sich gelassen. Wer Jesus vertraut, bekommt neues Leben, weil die alte Schuld im Grab von Jesus liegen geblieben ist. Jesus bezahlt die Schuld. Bei diesen Worten, da denke ich an ein Erlebnis zurück, als ich ungefähr 16 Jahre alt war. Das muss 1993 gewesen sein. Da gab es eine große Pro-Christ-Evangelisation in Essen mit Billy Graham. Und in Backnang bei uns gab es die Übertragung. Und die Abende in Backnang wurden von einem Diakon moderiert, von Eugen Reiser. Das war einer, der war nie um einen flotten Spruch verlegen. Und an einem Abend hat er eingeladen, dass man eine Bibel kaufen kann am Büchertisch. Und dann hat er gesagt, wer kein Geld dabei hat oder wer es nicht bezahlen kann, der soll einfach sagen am Büchertisch, der Eugen, also er zahlt's. Von da an war das bei uns Jugendliche der stehende Spruch. Bei irgendwas haben wir immer gesagt, der Eugen zahlt's. Ein lustiger Spruch, der inzwischen für mich ein Bild für eine ganz ernste Sache ist. Das ist es, was Jesus getan hat. Jesus zahlt's. Da, wo ich nicht bezahlen kann, was ich nicht gut machen kann, wo ich dastehe mit leeren Händen, da gilt es, Jesus zahlt's. Immer wenn ich zurückdenke an diesen Eugen Reiser, denke ich an das, was eigentlich für mich dahinter steht. Und Jesus bezahlt's für mich. Wir können nie bezahlen, aber Jesus macht's gut und das ist die Ostermelodie unseres Lebens. Und darum gilt, um es mit Paulus zu sagen, wir sind nicht mehr in unseren Sünden, wir sind frei, weil Jesus auferstanden ist. Und die, die Jesus vertrauen und sterben, die sind nicht verloren. Die sind dann in der Nähe Gottes, geborgen bei Jesus für immer und ewig. Ostern verändert wirklich alles, unser Sterben, unsere Schuld und unser Leben hier und heute. Denn wenn ich diese Hoffnung in mir trage, dass der Tod nicht das Letzte ist, wie sehr verändert es mein Leben jetzt? Ich kann anders leben, wenn ich weiß, es gibt mehr als das Leben hier. Und Paulus formuliert es wieder im Umkehrschluss, um den Korinthern das zu zeigen, was Ostern bedeutet. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erster unter denen, die entschlafen sind. Wenn ich doch weiß, ich bin ewig bei Jesus geborgen, dann kann ich hier irgendwie getröstet und gelassen leben. Dann kann ich das Leben genießen, und weiß zugleich, es gibt noch mehr. Ich kann mich einsetzen für andere und weiß, das hat Wert für die Ewigkeit. Wir können jetzt mit beiden Beinen auf der Erde stehen, weil ich weiß, dass ich dann mal bei Jesus sein wird. Gewiss, das Sterben tut noch weh, wenn geliebte Menschen uns von der Seite gerissen werden. Und es ist gewiss auch so, dass wir als Christen manchmal Angst vor dem Sterben haben. Da sind wir wahrscheinlich gar nicht ausgenommen. Aber welch eine Hoffnung ist es, dass das Ostern unser Sterben verändert hat. Jesus lebt und weil das so ist, darum müssen wir jetzt nicht hinausgehen und der Letzte macht das Licht aus, sondern darum können wir heute es feiern, das Leben feiern. Wir können all dem, was uns Angst macht und runterzieht und fertig macht, dies eine entgegenrufen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden für mich. Amen. Jesus, das sprengt alles, was wir uns vorstellen können, dass du lebst, dass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. Aber was für eine Hoffnung liegt darin. Und wir bitten dich, dass es heute Morgen Ostern wird für uns, dass diese Osterfreude uns ins Herz rutscht und uns herausruft aus allem, was uns niederdrückt und fertig macht, weil du lebst und weil das alles verändert. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen und wir singen jetzt ein ganz altes Osterlied. Die Nummer 103, gelobt sei Gott im höchsten Thron. Wir beten. Herr Jesus, dein Ostermorgen verändert alles. Das verändert unser Sterben und unsere Schuld und unser Leben hier und heute. Und wir bitten dich, dass diese Veränderung für uns spürbar und begreifbar wird im Alltag unseres Lebens. Du weißt, wie stark und mächtig der Tod oft ist, dass er uns Menschen von der Seite reißt und dass die Leere bleibt und der Schmerz. Und du weißt, dass wir vielleicht selber manchmal Angst haben davor, wie das sein wird, wenn wir einmal dran sein werden, wenn unsere Zeit abgelaufen sein wird. Und jetzt bitte ich dich, dass wir hier und heute schon etwas spüren von dieser Osterfreude, dass wir wissen, egal ob wir leben oder sterben, wir gehören zu dir. Und an deiner Hand sind wir geborgen für immer und ewig. Wir werden bei dir sein, wenn wir sterben, wenn wir dir vertrauen. Und am Ende wirst du uns herausziehen zu einem neuen Leben in der Auferstehung. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass diese Hoffnung unser Leben prägt, dass sie uns hilft, ganz im Leben hier zu stehen und trotzdem eine Hoffnung zu haben über unser Leben hinaus. Herr unser Gott, wir bitten dich für unsere Welt, die so hoffnungslos ist und so zerrissen von Leid und Krieg und Geschrei. Erbarm du dich. Schenk du Frieden, Herr. Herr, wir bitten dich für die Menschen, die unter Krieg und Gewalt leiden, dass du Frieden schenkst. Wir bitten dich für die, die auf der Flucht sind, dass du ihnen Heimat schenkst und offene Herzen. Herr, wir bitten dich für alle, die dich nicht kennen auf unserer Welt, dass sie dir begegnen. Stärk du alle, die unterwegs sind, um deine Botschaft von der Liebe und der Hoffnung auszubreiten. Sei du bei allen, die unterwegs sind in der Mission und in deinem Dienst. Herr, wir bitten dich auch für unsere Gemeinde hier, für die Menschen in unseren Orten. Sei du das Licht und die Hoffnung. Wir bitten dich an diesem Morgen besonders für alle, die sich einsam und verlassen fühlen. Wir bitten dich für die, die ihr Geschick nicht begreifen und nicht ertragen können. Wir bitten dich für die, die verbittert geworden sind und verletzt und nicht mehr den Kopf heben können. Komm du zu ihnen. Und Herr Jesus Christus, der auferstandene Herr, du weißt auch, wer wir sind und wie es uns heute Morgen geht. Und wir bitten dich, dass du hineinkommst als der Lebendige in unser Leben, mit deiner Hoffnung, mit deinem Trost. Wir bitten dich, dass wir es heute Morgen spüren, dass deine Hand uns erreicht und dass wir nicht allein sind. Und wir bitten dich, dass wir Menschen sind, die dir vertrauen, dass wir unser kleines Leben in deine schützenden Hände legen, damit wir geborgen sind, jetzt und für immer und ewig. Und alles, was uns bewegt, das vertrauen wir dir an mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Wir singen das Lied 550. Die Sonne geht auf, Christ ist erstanden. Ganz herzlichen Dank im Posaunenchor unter der Leitung von Deborah Kohler. Sie werden uns nachher nochmal begleiten bei unserem nächsten Lied. Vielen Dank auch Frau Schwab an der Orgel. Sie sind herzlich eingeladen, im Anschluss an den Gottesdienst noch da zu bleiben, eine Tasse Kaffee zu trinken. Vielleicht tut es ja gut, wenn man eine Stunde weniger geschlafen hat, dass man eine Tasse mehr trinkt. Bleiben Sie einfach noch da und trinken Sie. Und vielleicht kann man sich ja unterhalten über das, was Sie erlebt haben in dieser Woche. Ganz herzlichen Dank fürs Opfer von Karfreitag über 284,81 €. Es war für die Aktion Hoffnung für Osteuropa. Das heutige Opfer ist für die eigene Gemeinde gedacht. Vielen Dank für alles, was Sie einlegen. Ich lade herzlich ein zum Gottesdienst morgen um 10.15 Uhr mit einer Premiere, nämlich der Pfarrer Seyer aus Glatten kommt. Herzliche Einladung hier zum Gottesdienst. Und jetzt singen wir miteinander als Segenslied, aber im Sitzen, anders als wir sonst gewohnt sind. Seid nicht bekümmert aus dem Roten Liederbuch. Was für eine Hoffnung für unser Leben. Seid nicht bekümmert. Und als solche Menschen, die nicht bekümmert sein müssen, weil Jesus lebt, gehen wir in diesen Tag. Ich bitte Sie, dass Sie sich erheben. Geht in diese Woche in alles, was euch erwartet, als Gesegnete des auferstandenen Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.